Nachrichten beobachtet, es wird immer schlimmer. Und wie heißt es dann in der Schrift, was sollen wir tun, wenn es immer schwieriger wird, die Zeiten immer schwieriger, also ja, die Not eigentlich immer größer wird in dieser Welt, was sollen wir da tun als Christen? Erhebt eure Häupter, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Das ist eigentlich auch etwas, was uns anspornt, auch bereit zu sein, wenn Jesus kommt. Und er kommt bald. Definitiv. Ich weiß nicht wann, aber er kommt. Und das bald. Wir sind in der Apostelgeschichte und ich möchte vielleicht vorab nochmal Monika begrüßen. Die ist heute mal wieder nach langer Zeit, Monika Hochthausen in dem Fall, wieder da. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist aus Hildesheim. Sie kommt ja jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr in unseren Gottesdienst, verfolgt uns aber, also verfolgt im positiven Sinne, online. Aber ansonsten, es ist auch schön, wenn wir uns mal wieder sehen und Gemeinschaft haben auch vor Ort. Wir sind in der Apostelgeschichte 19 und wir betrachten ja die Apostelgeschichte seit geraumer Zeit und wir haben so eine Generalüberschrift über die Apostelgeschichte, was Jesus anfing zu tun. Er hat etwas begonnen und wer führt das weiter, das Werk? Das ist eine schwierige Frage eigentlich. Ja, eigentlich der Heilige Geist durch uns. Ja, wir sind sozusagen Werkzeuge in Gottes Hand und er möchte das Werk, was er begonnen hat, durch uns fortführen. Und wo immer der Mensch oder auch wir als Christen Nachfolger unterwegs sind, da menschelt es auch. Ja, das ist nicht immer garantiert, dass alles glatt läuft. Und trotzdem hat Gott diesen Weg gewählt. Obwohl er wusste, dass wir auch versagen und den Auftrag nicht so vielleicht erfüllen, wie er es sich hätte gerne vorgestellt. Aber wir sind am Lernen und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte selbst. Die Apostel hatten ihre Kämpfe, sie hatten ihre Herausforderungen. Es ist ein Buch, die Apostelgeschichte, wo uns die ersten 30 Jahre der Entstehung der Gemeinde beschrieben werden. Und das hat sehr viele Herausforderungen mit sich gebracht, denn sie lebten im Kontext des Alten Testamentes und jetzt ist etwas ganz Neues entstanden. Und wo immer etwas Neues entsteht, da gibt es Reibung, da gibt es Übergänge, da gibt es Fragen, Herausforderungen, die man so vielleicht vorher nicht kannte. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte sehr gut. Wir sind jetzt in Kapitel 19 und wir lesen heute die ersten 7 Verse. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, ab Kapitel 18, Vers 23 beginnt Paulus seine dritte Missionsreise. Und die ist etwas anders gestaltet als sonst, denn die ersten 2 Reisen waren hauptsächlich von was geprägt? Was war Paulus sein Auftrag? Wofür hat Gott ihn auf den Weg geschickt? Um was zu tun? Gemeindeaufbau, ja, dazu muss ja erstmal eine Gemeinde existieren, bevor man sie aufbauen kann. Genau, also Evangelisation. Also er war Missionar, ausgesandt, in Länder zu gehen, wo das Wort Gottes noch nicht verbreitet war, besonders unter den Heiden, wo Petrus in den ersten 13 Kapiteln vorherrschend den Juden das Evangelium brachte. So hat Paulus den Auftrag gehabt, das Evangelium in die Welt hinauszutragen. Und das war in den ersten 2 Missionsreisen hauptsächlich sein Auftrag. Jetzt verschiebt sich so ein bisschen der Auftrag. Das werden wir heute sehen und wir haben es eigentlich schon letztes Mal gesehen, in den Versen 23 bis 28, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf zurück. Aber ich möchte zu Anfang den Text jetzt lesen, Apostelgeschichte 19, ab Vers 1. Wir haben heute einen sehr spannenden Text bis Vers 7. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten, sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Soweit unser Text. Lasst uns nochmal beten. Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du ja, dich offenbart hast durch dein Wort. Und alle Schrift ist uns eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Auferbauung, zur Ermahnung, zur Ermutigung. Und so wollen wir dich heute Morgen bitten, dass du durch dein Wort zu uns redest und dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Ich habe den Titel heute überschrieben, Paulus in Ephesus. Das ist nicht das erste Mal, wir finden das schon in Kapitel 18, dass er kurz in Ephesus war, aber ist weitergezogen nach Jerusalem. Und jetzt ist er auf dem Weg zurück, also in Ephesus. Und der Titel heute Morgen heißt, Paulus in Ephesus macht zu Jüngern alle Völker. Und da sehen wir schon, dass dieser Missionsauftrag nicht nur beinhaltet, dass das Evangelium sozusagen verbreitet wird, das ist Teil dessen. Wenn wir den Text lesen aus Matthäus 28 nochmal, da steht das nämlich, dieser Missionsbefehl, da heißt es folgendermaßen in 28, 18 bis 20, ich lese das nochmal vor, ich könnte es auch zitieren, da heißt es, und Jesus trat dazu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Da habe ich jetzt diesen Satz sozusagen geborgt in meinem Titel. Paulus in Ephesus macht zu Jüngern alle Völker. Und das beinhaltet mehr als nur das Evangelium verkünden. Und Paulus war nicht nur Evangelist, er war auch Hirte. Er trug Sorge um seine Kinder im Geiste, die zum Glauben kamen. Und das sehen wir gleich in unserem Text auch. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Weltzeit. Das ist der Missionsbefehl. Und das reicht eben nicht nur Menschen zu Jesus zu führen, das ist natürlich der Start. Aber es beinhaltet wesentlich mehr, ein Jünger zu sein, ein Nachfolger zu sein, jemand, der in der Nachfolge Jesu steht. Und das hat Paulus sehr ernst genommen. Und das war ihm wichtig. Und wir sehen schon, und es ist ja mal, wenn ihr an einen Text rangeht, wenn ich an den Text rangehe, versuche ich immer den Grundgedanken aus dem Text heraus zu kristallisieren. Das sind manchmal mehrere, aber ich versuche mich auf einen zu fokussieren. In diesem Fall ist das gar nicht so schwer. Weil wir lesen schon in Kapitel 18, Vers 23, dass ein Apollos in Ephesus war und Aquila und Priscilla sich um ihn kümmern. Er war feurig im Geist, er kannte die alten Schriften, also das Alte Testament, und er predigte mit Hingabe. Und dann heißt es in Vers 26 am Ende, als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich, legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Hier merken wir schon, dass sich so ein bisschen der Dienst und der Auftrag, in dem Fall Aquila und Priscilla, so ein bisschen verschiebt in Richtung Unterweisung, Belehrung, tiefer in das Wort Gottes hineinzukommen. In dem Fall für Apollos, damit er besser ausgerüstet ist für den Dienst. Denn wir lesen am Ende von Kapitel 18, da heißt es, denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft. Wo kamen die her? Sie kamen dadurch, dass er das Schrift, die, natürlich aus seiner Beziehung zu Gott, aber eben auch, dass er die Schriften besser verstanden hat und verinnerlicht hat und natürlich hoffentlich auch gelebt hat. Daher kommt diese Kraft, diese Autorität. Die kommt nicht, indem er redegewandter ist. Paulus sagt das einmal an einer anderen Stelle, ne, dass ich nicht mit klugen Worten zu euch gekommen bin, sondern in der Kraft Gottes. Aber diese Kraft Gottes entwickelt sich, wenn wir uns im Wort Gottes bewegen. Wenn es unser Herz bewegt, verändert, daraus entsteht etwas, nämlich Kraft. Und hier heißt es, mit großer Kraft, indem er die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Deswegen legen wir nicht nur hier in unserem Gottesdienst, aber auch grundsätzlich in unserem Alltagsleben sehr viel Wert darauf, dass das Wort Gottes immer mehr Raum gewinnt in uns. Ja, das ist zu uns spricht, uns verändert, uns herausfordert, ermutigt, damit wir gewappnet sind auch für die Herausforderungen des Alltags, da wo wir stehen. Wie willst du die sonst bestehen? Wie will ich die bestehen? Wenn wir uns nicht füllen lassen mit der Kraft Gottes, durch das Wort Gottes, dass wir bereit sind, auch in der Welt Zeuge zu sein, Licht zu sein, aber auch zu bestehen. Das ist ja schon eine Herausforderung genug. Wir haben alle unsere Herausforderungen in unserem Alltag. Und da brauchen wir die Kraft Gottes, wir brauchen das Wort Gottes, das in uns wohnt. und uns verändert und ausrüstet für den Dienst. Und das, finde ich, ist jetzt so der rote Faden ab Kapitel 18, 23, wie auch Paulus jetzt nach Ephesus kommt. Und das haben wir gerade gelesen. Und interessant ist nochmal in Bezug auf Apollos. In 1. Korinther 3 sehen wir, wie Apollos auch ein ganz wesentlicher Baustein wird im Dienste von Paulus. Also wir merken, dass Apollos war noch nicht richtig fit im Wort Gottes, so sagen wir mal, es fehlten ihm noch Informationen. Die hat er bekommen durch Aquila und Priscilla und er wurde immer mehr zu einer Säule, auch im Dienst für den Herrn, auch in Bezug auf den Dienst von Paulus. Er erwähnt in 1. Korinther 3, 5 bis 8, sagt er Folgendes über Apollos. Und ich finde das sehr schön, das sollte uns Mut machen, auch dran zu bleiben, aber auch im Wort Gottes immer fester zu werden, weil das führt dazu, dass Gott uns auch gebraucht in seinem Dienst. Da heißt es in Kapitel 3, 1. Korinther 3, 5, wer ist denn Paulus und wer ist Apollos? Sie rühmten sich verschiedene Personen, das war die Gemeinde in Korinth. Und Paulus sagt, wer ist denn, wer bin ich, wer ist Apollos? Was sind die anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie es dem Herrn jedem gegeben hat? Ich habe gepflanzt. Ja, hier sehen wir diese missionarische Komponente. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Ja, hier sehen wir sehr schön, wie im Laufe seines Dienstes von Apollos und auch Paulus, wie sie sich einander ergänzen. Und der Grundgedanke ist dieses tief verwurzelt sein im Worte Gottes. Das hat das Leben des Apollos verändert, sodass er zu einem Mitarbeiter wurde, der, wie es hier heißt im 1. Korinther 3, dass er, Paulus hat gepflanzt und er hat begossen. Okay. Es gibt noch einen Vers, den ich für uns heute Morgen so ein bisschen als Herausforderung sagen möchte. Der steht in 1. Korinther 10, Vers 12. Du magst vielleicht denken, naja, ich bin jetzt schon 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs. Das ist keine Predigt mehr heute für mich. Ich bin schon tief verwachsen im Wort Gottes. Aber es gibt einen Vers, der mich auch persönlich immer wieder herausfordert. Der steht nämlich in 1. Korinther 10, Vers 12. Da heißt es folgendermaßen, darum, wer meint, er stehe, wie geht's weiter? Der sehe zu, dass er nicht falle. Das ist ein interessanter Vers. Wer meint, dass er stehe, also, ja, auf mich kann Jesus nicht verlassen. Mir kann nichts passieren. Der steht sehr schnell in der Gefahr zu fallen. Anderer Vers, Hochmut kommt vor dem Fall. Das heißt also, im Grunde genommen sind wir alle, egal wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist und egal wie lange wir schon im Wort Gottes studieren, wir stehen alle in der Gefahr, blau zu werden, Kraft zu verlieren, nicht mehr so intensiv im Wort Gottes zu stehen und zu arbeiten. Das sollte eigentlich unser Credo sein als Christen, dass wir wirklich wissen, jeder von uns ist nicht davor gefeit, zu fallen. Und gerade die, die meinen zu stehen, die sind besonders bedroht. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also von daher ist diese Predigt heute Morgen nicht nur an Leute, die gerade auf dem Weg sind, sondern für jeden von uns. Und ich habe das mal so formuliert, im Glauben zählt nicht nur, wie man beginnt, das ist wichtig, der Anfang, das werden wir gleich sehen in unserem Text, sondern wie man den Lauf vollendet. Und ich bin froh für von Carsten, er hat den Text aus Hebräer 12 genommen, der uns so ein bisschen schon in die Spur gebracht hat, nämlich ein Wettkampf, ein Lauf, in dem wir uns alle befinden. Also im Glauben zählt nicht nur, wie man beginnt, sondern auch, wie man den Lauf vollendet. Paulus sagt in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ja? Dazu muss ich aber auch fest sein im Glauben, weil ich kann nur etwas bewahren, was ich habe. Wenn ich etwas nicht habe, kann ich es nicht bewahren. Paulus hat gekämpft für den Glauben, den echten Glauben, und er sagt, fortan liegt für mich die Krone des Lebens. Und wir alle sind in diesem Lauf, hoffentlich. Aber die Frage ist nicht, wie gut hast du begonnen, sondern wie wird dieser Lauf beendet? Das ist eine große Herausforderung für uns. Und jetzt könnten wir natürlich sagen, in Philipper 1, Vers 6 heißt es, was Gott begonnen hat, das wird er auch vollenden. Aber haben wir da auch etwas mit zu tun? Natürlich haben wir was damit zu tun. Ja? Was Gott beginnt, das führt er auch zu Ende. Aber er will auch, dass wir mitarbeiten, dass wir dranbleiben, dass wir dicht an Jesus bleiben. Weil dann wird auch das Ziel erreicht. Und so möchte ich jetzt mit euch in den Text starten. Dieser Text übrigens, ich habe mit Bernd noch mal kurz drüber vorher gesprochen, dieser Text wird eigentlich in einer gewissen Glaubensrichtung sehr stark betont. Weil hier geht es um Jünger, die gläubig wurden, die den Heiligen Geist offensichtlich nicht hatten. Und durch die Handauflegung, ihr wisst jetzt schon, welche Glaubensrichtung ich meine, bekamen sie den Heiligen Geist und sprachen in anderen Sprachen. Zwei Dinge möchte ich da nur zu sagen. Ich will da gar nicht groß drauf eingehen. Zwei Dinge nur zu sagen. Das eine ist, die Apostelgeschichte ist kein Lehrbrief. Also hier werden nicht Lehren, Dogmen festgelegt, sondern es ist ein Buch, was uns Übergänge beschreibt. Es ist ein Geschichtsbuch sozusagen. Deswegen ist es nicht gut oder nicht ratsam, die Apostelgeschichte als einen Lehrbrief zu sehen oder so anzugehen an den Text. Das ist die erste Warnung. Die zweite ist, dass ich glaube, dass der Text einen ganz anderen Schwerpunkt hat. Und wenn man die richtige Brille aufsetzt, ich habe hier so eine Lesebrille, und ich setze jetzt eine andere auf, dann kann ich sehen, was ich sehen will. Versteht ihr, was ich meine? Man versucht dann das, was man schon, wovon man überzeugt ist oder was man vielleicht auch persönlich erlebt hat, hinein zu interpretieren in den Text. Und das ist immer gefährlich. Denn der Text will uns was sagen, nicht wir sagen dem Text, was er sagen soll. Versteht ihr, was ich meine? Und dann wird es schwierig. Und da kannst du eigentlich in die Bibel alles hinein interpretieren, wenn du willst. Ist machbar. Aber das ist nicht, wofür das Wort Gottes uns gegeben ist, sondern das Wort Gottes will uns belehren. Und dazu müssen wir herausfinden, was sagt uns der Text. Und ich glaube, dass dieser Text gar nicht diesen Schwerpunkt hat in Bezug auf den Heiligen Geist und wie man ihn bekommt, sondern hier geht es eher darum, dass Paulus eine Gruppe von Menschen trifft, denen etwas fehlte und was Entscheidendes fehlte. Ja, und das wollen wir uns mal anschauen. Also, wir haben den Text gelesen. Ich möchte ihn in drei Abschnitte einteilen. Der erste Abschnitt wird sein, Verse 1 bis 3. Und da habe ich den überschrieben mit, der richtige Start ist wichtig. Der richtige Start ist wichtig. Verse 1 bis 3. Von Vers 4 bis 5, das richtige Ziel ist wichtig. Was ist das Ziel unseres Lebens? Und der dritte Abschnitt ist Verse 6 und 7, wo es heißt, die richtige Kraft ist wichtig. Ja, also so habe ich den Text eingeteilt. Und wir wollen uns jetzt mal Verse 1 bis 3 nochmal anschauen. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Das hatte er versprochen, er würde zurückkommen. Übrigens, Ephesus, will ich jetzt nicht so viel drüber sagen, aber es war eine sehr große Stadt, eine Handelsstadt am Meer in der heutigen Türkei. Man kann heute noch die Ruinen dort besuchen. Und unter anderem war eins der sieben Weltwunder dort der Tempel der Artemis oder auch Diana genannt. Aber sie war einer der größten Städte im Römischen Reich damals. Man schätzt so zwischen 200.000 und 250.000 Einwohner lebten dort. Es war also eine Stadt, die sehr bekannt war und groß war und auch viele Möglichkeiten bot. Und wir sehen auch in den nächsten Abschnitten, diese Stadt wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen, Ephesus. Übrigens, der Epheserbrief ist an diese Gemeinde geschrieben und auch die Sendschreiben, das erste Sendschreiben geht an die Gemeinde in Ephesus. Also, und Paulus ist hier in diese Stadt angekommen und er verbringt fast 3 Jahre in dieser Stadt. Und wir werden in den nächsten Texten sehen, dass er eine Bibelschule gründet, wenn man so will, und Leute unterweist und viele Dinge dort passieren. Aber hier sehen wir die Anfänge. Und wir sehen hier in unserem Text, dass er eine Gruppe von Jüngern trifft, in Vers 2, und er sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Die Frage stellt sich natürlich, wie ist er dahin gekommen? Warum stellt der Menschen so eine Frage? Hat er irgendwie gespürt, dass da was fehlt bei ihnen? Und offensichtlich hat er das. Und die unterschwellige Frage eigentlich, was er unterschwellig da bewegt, ist eigentlich, seid ihr wirklich Nachfolger Jesu? Das hat er jetzt so nicht formuliert, aber er stellt eine wichtige Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und das hat mich so ein bisschen darüber nachdenken lassen, wie ist das eigentlich im Alten Testament? Denn wir sind ja noch ein Stück weit, also die Leute, die ihr trifft, sind alttestamentlich unterwegs gewesen. Wie sind eigentlich die alttestamentlichen Menschen gerettet worden? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Da gab es ja die Kraft des Heiligen Geistes, so wie zu Pfingsten noch nicht. Wir lesen zum Beispiel, dass der Geist kam und er ging. Oder David betet in einem Psalm, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist neutestamentlich nicht machbar, also so ein Gebet zu beten. Also offensichtlich waren im Alten Testament die Menschen anders unterwegs. Aber wie wurden die gerettet? Hä? Durch den Heiligen Geist, okay. Hä? Aus? Gerechtigkeit. Oh. Ja. Durch Glauben, genau. Also der erste, ein gutes Beispiel ist eigentlich Abraham, ja, im Alten Testament. Der Abraham, 1. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 6, wird über ihn gesagt, oder Gott sagt zu ihm, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er, Gott, ihm als Gerechtigkeit an. Wie wird der neutestamentliche Mensch gerettet? Der im Neuen Testament, wir heute, wie werden wir gerettet? Ha? Durch Glauben. Wo steht das? Epheser 2, ein sehr schöner Text. Epheser 2, Vers 8 und 9. Da heißt es folgendermaßen, Vers 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Das heißt, wir haben das nicht produziert. Wir können das nicht produzieren. Sondern es ist etwas, was Gott schenkt. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Das ist ganz wichtig. Auch im Alten Testament nicht. Sie vertrauten Gott. Abraham sah eine Stadt oder Mose sah eine Stadt. In Hebräer 11 kann man sehr viele Beispiele sehen, ja, wo sie etwas gesehen haben in der Zukunft. Er lebte in Zelten, weil er wusste, es gibt eine Stadt in der Zukunft. Sie sahen, wenn man so will, auf das Kreuz hin. Ja, das war noch Zukunft für sie. Aber sie vertrauten Gott und das rechnete Gott ihnen zur Gerechtigkeit an. Und sie lebten dementsprechend auch mit all dem Versagen. Neutestamentlich, wir Christen heute, wir schauen zurück aufs Kreuz, 2000 Jahre später. Und wir sind genau auf den gleichen Grund gerettet, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie haben es in der Zukunft gesehen, natürlich nicht in Gänze, und wir schauen zurück. Aber der Glaube ist das, was uns rettet, dass wir Jesus vertrauen, dass wir Gott vertrauen im Alten Testament und im Neuen Testament eben Jesus sozusagen das Zentrum des Evangeliums, die Brücke ist zu Gott. Und durch Glauben werden wir gerettet. Aber wo ist jetzt der Heilige Geist? Du hast, Erna, gesagt, durch den Heiligen Geist. Wie ist das im Alten Testament gewesen? Da war er anders. Er kam und ging, haben wir gesagt. Neutestamentlich wohnt er in uns, richtig? Richtig? Ja. Und es gibt einen interessanten Vers in Römer 8, das ist ein sehr schönes Kapitel eigentlich, über den Geist Gottes, das Wirken des Geistes Gottes im Leben eines Christen. Aber da sagt Paulus etwas ganz Wichtiges. In Römer Kapitel 8, Vers 9, da sagt er, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn, und das ist jetzt wichtig, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, was hat er nicht? Der ist nicht sein. Okay, das ist spannend. Was sagt der Paulus jetzt hier im Römerbrief? Das heißt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, kommt der Geist Gottes in dein Leben, bleibend. Den können wir betrüben und ärgern und ja, viele Dinge machen, aber er ist etwas, was bleibt. Und dieses Bleiben oder dieser Geist Gottes, der Wohnung in uns, ist ein Kennzeichen, dass du ein Kind Gottes bist. Ja? Hast du den Geist Gottes nicht, dann bist du auch nicht Kind Gottes. Verstehen wir das? Okay, manche vielleicht. Ich hoffe alle, weil das ist wichtig. Ja. Also sehen wir, es gibt einen Unterschied. Im Alten Testament kam und ging er, im Neuen Testament ist er bleibend. Und das führte Paulus offensichtlich auch zu dieser Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wart? Die Frage ist ja, waren sie wirklich gläubig? Im neutestamentlichen Sinne. Das ist eine spannende Frage. Die Antwort überlasse ich euch. Die schwierigen Fragen überlasse ich euch. Ja, waren die wirklich gläubig? Weil das ist wichtig, weil in der anderen Lehre sozusagen, die unterwegs ist, wird hier gesagt, aha, die waren gläubig und denen fehlte etwas. Richtig? Was? Die Fülle des Geistes. Und die kamen dann, als Paulus kam und die Hand auflegte, wurden sie plötzlich erfüllt mit dem Geist. Und dann kamen die Zeichen, Sprachenrede, Wunder. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist eben der Spannungsbogen, in dem sich dieser Text bewegt. Wenn ihr meine persönliche Meinung wissen wollt, es wird zwar hier gesagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet, aber dieses gläubig wurdet ist nicht definiert. Ist es jetzt alttestamentlich gemeint, dass sie eine Gottesfurcht haben oder dass sie eine Beziehung zu Gott hatten? Oder ist es neutestamentlich, dass sie eben noch dieses entscheidende Momentum fehlt? Das war übrigens bei Apollos ähnlich. Sie berufen sich ja auch auf den Johannes. Das war bei Apollos genau das Gleiche. Aber offensichtlich war bei ihm etwas schon mehr vorhanden als das bei diesen 12 Männern. Ich überlasse das euch, bin ich relativ flexibel. Aber wichtig ist, glaube ich, dass Paulus hier die richtige Frage stellt. Und die ist wichtig, diese Frage. Denn wir haben gesagt, der richtige Start ist wichtig. In 2. Korinther 13 fordert Paulus die Korinther auf, denn die waren alles andere als vorbildlich in ihrem Lebenswandel. Und er stellt ihnen eine ganz wichtige Frage in Kapitel 13, Vers 5. Da sagt er zu ihnen, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Fragezeichen. Der richtige Start ist enorm wichtig. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann lass diese Frage an dich heran. Bin ich ein Kind Gottes? Bin ich mit Jesus unterwegs? Hat der Geist Gottes Wohnung in mir genommen? Mit all den Problemen, die ich noch habe, ja, die Veränderung brauchen, wo ich versage. Das ist jetzt nicht das Thema. Die Frage ist, hast du den richtigen Start schon erlebt in deinem Leben? Das kannst nur du selber beantworten. Das kann ich nicht für dich. Aber Paulus stellt an diese Männer diese Frage. Habt ihr den Heiligen Geist? Und er bohrt noch nach. Worauf seid ihr denn getauft? Und sie sagen ja, wir haben nicht mal gewusst, dass es einen Heiligen Geist, dass der Heilige Geist da ist. Sie wussten sicherlich im Alten Testament, dass der Geist Gottes existierte. Ja, dass er aber kam und ging. Aber sie wussten nicht, was zu Pfingsten offensichtlich geschehen war. Dass er Wohnung genommen hat und eine ganz neue Fülle gebracht hat, die sie so nicht kannten. Und deswegen glaube ich, wenn wir über Nachfolge nachdenken, und wir sehen ja auch, dass Paulus hier wirklich ein Herz auch für die Geschwister hatte, die zum Glauben kamen. Er durchzog die Gebiete, die höher gelegenen Gebiete. Das heißt, er besuchte die Orte, wo er das Evangelium verkündigt hat, wo offensichtlich auch Gemeinden entstanden waren. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir über Nachfolge nachdenken, über Jüngerschaft, die Frage an uns heranzulassen, bin ich ein Kind Gottes? In Römer 8 wissen wir auch, dass der Geist Gottes unserem Geist bezeugt was? Dass wir Kinder Gottes sind. Ja? Also der Geist Gottes selbst zeugt unserem Geist, dass wir Kind Gottes sind. Woran kann ich noch merken, dass ich Kind Gottes bin? Was denkt ihr? An den Früchten. Ja? So ihr in mir bleibt und ich in euch, so werdet ihr viel Frucht bringen. Das heißt, der Geist Gottes fängt an, in unserem Leben Dinge aufzuräumen, ja? Dinge zu verändern. Vorher haben wir gelogen, jetzt fällt es uns schwer zu lügen. Vorher habe ich gestohlen, er formuliert das auch in anderen Briefen, ihr habt gestohlen und jetzt tun wir Gutes mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Und so weiter. Das sind jetzt so richtig krasse Beispiele, aber es gibt auch viele andere Sachen, die nicht so sichtbar sind. Aber der Geist Gottes fängt an, unser Leben zu verändern. Er bringt neue Maßstäbe in unser Leben, nämlich die, die Christus ehren. Ja? Und das ist auch ein Hinweis, dass du gerettet bist, dass du ein Kind Gottes bist. Aber das ist ganz wichtig und ich denke, Paulus stellt diese Frage an die Gemeinde in Korinth und er sagt sogar, glaube ich, an einer Stelle sogar, wo er selber sagt, wenn ihr glaubt, dass ich ein Apostel bin, ja, dann also er hinterfragt sich selber sogar an einer Stelle. Und ich finde das wichtig, dass wir den richtigen Start haben, weil der wichtig ist. Wenn der Start nicht richtig ist, dann wird auch alles, was danach folgt, nicht funktionieren. Das ist der erste Abschnitt, Verse 1 bis 3. Lass uns das richtige Ziel. Was ist Verse 4 bis 5? Paulus erklärt ihnen, dass Johannes nur der Wegweiser war. Er spricht dann über die Taufe des Johannes, Vers 3 und dann Vers 4. Da sprach Paulus, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Also er gibt ihnen jetzt eine ganz wichtige Information. Sie waren getauft auf den Johannes, der aber nur Wegweiser war. Er war nicht der Messias, sondern er war Wegweiser, eine Stimme in der Wüste, der die Leute aufrief, sich wieder neu zu besinnen auf Gott. 400 Jahre der Stille zwischen Maleachi und Matthäus-Evangelium waren 400 Jahre, wo Gott schwieg. Kann man sich gar nicht vorstellen. Das war schlimm, wenn Gott schweigt. 400 Jahre. Und dann kommt Johannes aufs Feld und er ruft die Leute zur Umkehr, zur Buße. Das war die Taufe der Buße. Er wollte die Leute vorbereiten, die Herzen vorbereiten auf den kommenden Messias, der unterwegs war. Was ist dein Ziel im Leben als Christ? Der Himmel? Wer möchte gerne in den Himmel? Schön. Stell dir mal vor, du kommst in den Himmel und Jesus ist nicht da. Ist dann der Himmel immer noch Himmel? Ist der Himmel wirklich unser Ziel? Wir wollen alle dahin. Keiner will gerne in die Hölle. Aber stell dir mal vor, ihr kommt in den Himmel an und Jesus ist nicht da. Das wäre schade. Traurig. Der Himmel wäre nicht mehr der Himmel. Was ist also unser wirkliches Ziel? Der Himmel ist eigentlich nur ein Beiprodukt. Jesus. Genau. Wir werden Jesus sehen, wie er ist und werden ihm gleichgestellt oder gleichgestaltet werden. Wir sind nicht die gleiche Stellung, aber gleichgestaltet werden, in sein Ebenbild geformt. Also das Ziel unseres Lebens ist nicht in erster Linie der Himmel, das ist eher etwas, was uns Gott schenkt, aber es ist Jesus. Und ich finde, in 1. Korinther 9 wird das sehr schön ausgedrückt. Wenn das der Fall ist, welche Auswirkungen sollte das in unserem Leben haben? Wir sprechen über das Ziel unseres Lebens als Christen jetzt. Wenn du dich auf dem Weg gemacht hast mit Jesus und er dich gerettet hat aus Gnade, dann hast du eine große Passion in deinem Leben. Und die drückt Paulus im Korinther so aus. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Diesen einen Preis. Ja? Jeder aber, der sich im Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Das ist ein bisschen was Carsten auch in Hebräer 12 uns sagte, dass die leicht umstrickende Sünde uns beschwert auf diesem Weg, hindert. Ja, so laufe ich nicht aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht andere verkündige und selbst verwerflich werde. Ja, hier wird dieser Kampf beschrieben. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe, dann kämpfe ich dafür. Dann setze ich mich ein. Dann wird das zu meiner großen Passion, zu meinem Wunsch, was mich antreibt, was mich motiviert in diesem Kampf. Und das Ziel wird uns in Römer 8, Vers 29 klar definiert. Das ist, glaube ich, das wirkliche Ziel eines Christen im Hinblick der Nachfolge. Alles andere, was das beinhaltet, das wird uns geschenkt. In Römer 8, Vers 9 hatten wir schon, da heißt es, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hier wird unser Ziel klar definiert. Jesus möchte immer mehr Gestalt in uns gewinnen. Ja, das ist das Ziel Gottes für dein Leben. Aber da hast du auch etwas mit zu tun. Das ist einmal deine große Passion, wird dein Wunsch wird in deinem Leben, das, was dich antreibt als Christ, Jesus besser kennenzulernen. Paulus drückt das in Philippa aus, Christus zu erkennen, das ist mein großes Ziel. Und die Gemeinschaft seiner Leiden, um ihm ähnlicher zu werden, das ist das große Ziel eigentlich, worauf wir als Christen hinsteuern sollten. Johannes 17, Vers 3 drückt das so aus, da sagt Jesus im hohepriesterlichen Gebet Folgendes, dass das ewige Leben eigentlich nicht in erster Linie der Himmel beschreibt oder der Himmel ist, sondern eine Person, nämlich er selbst. In Kapitel 17, Vers 3 sagt er, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, hier haben wir wieder das gleiche Prinzip, dass das ewige Leben hier beschrieben wird in einer Person, nämlich Jesus. Und das sollte unser Ziel sein. In Philipper 1, 21 sagt Paulus das folgendermaßen, Christus ist mein Leben, Sterben, Gewinn. Das ist krass. Christus ist mein Leben. Ist das auch dein Leben? Ist er dein Leben? Ist er dein Ziel? Wonach du läufst, wie wir gesehen haben in 1. Korinther 9, dass wir nicht kämpfen auf Ungewisse, sondern wir haben ein Ziel vor Augen. Und wir wollen dieses Ziel erreichen. Wir wollen jemand sein, der diesen Preis erlangt. Richtig? Ich hoffe. Sonst schlägst du ins Ungewisse. Ja? Du machst einen Luftkampf mit irgendwas, aber du kommst nicht voran. Aber wenn du ein Ziel vor Augen hast, nämlich Jesus besser kennenzulernen, dann kämpfst du dafür, dann arbeitest du daran, dann gibst du dich dem ganz hin, um das Ziel zu erreichen. Ja? Und das ist, glaube ich, hier in Verse 4 und 5, was Paulus diesen 12 Männern in Ephesus mit auf den Weg kommt. Johannes war nur ein Wegweiser, aber er wies auf Jesus hin, ja, wie es hier heißt, da sprach Paulus, Johannes hat der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, als das heißt an Christus Jesus. Und als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Was so eine Bestätigung war, dass sie es verstanden hat, dass das Evangelium jetzt in der Fülle sozusagen ihr Herz erreicht hat. Und der normale Schritt eines Menschen, der zum Glauben kommt, ist, er möchte jetzt Gott wohlgefällig leben. Er möchte das tun, was Gott gefällt. Und der erste Schritt in der Apostelgeschichte war immer die Taufe. Das haben wir überall gesehen. Ja? Philippus mit dem Kämmerer versteht plötzlich Jesaja 53 und da sagt er, was hindert es mich hier taufen zu lassen? Und dann wurde er sofort getauft. Das war ein Akt. Die Bekehrung und die Taufe waren in der Apostelgeschichte immer mehr oder weniger, also hier eine Ausnahme, aber ein Akt, der zusammengehörte. Er bezeugte sozusagen, die bezeugten sozusagen öffentlich vor der Welt, ich gehöre jetzt zu Jesus und vor der unsichtbaren Welt. Das richtige Ziel ist wichtig. Und jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Wir brauchen auch, was brauchen wir, um dieses Ziel zu erreichen? Das schaffen wir nicht alleine, oder? Schafft das irgendjemand von euch? Niemand. Und deswegen finden wir jetzt in unserem Text hier Verse 6 und 7. Sie lassen sich taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Was diesem Text sehr viel Gewicht gibt, jeder Text in der Bibel hat Gewicht, aber dieser ist, dass hier auch beschrieben wird, das Ereignis, was eigentlich in Apostelgeschichte 2 auch stattgefunden hat. Ne? Der Heilige Geist kommt, sie werden erfüllt und sie sprechen in anderen Sprachen. Und es geht eine Kraft in sie, sie bekommen eine Kraft, die übernatürlich ist. Das zeigt, dass in diesem Ereignis ein großes Gewicht liegt. Aber die Frage ist, warum oder wie können wir das erklären, Verse 6, als Paulus ihnen die Hände auflegte? Ich persönlich glaube nicht, dass durch die Hände auflegen der Geist Gottes zu ihnen kam, sondern in der Bibel ist das Handauflegen eigentlich eher einen anderen Schwerpunkt. In Timotheus heißt es, lege niemand zu früh die Hände auf. Warum? Du machst dich eins mit ihm. Ja? Wenn er in Sünde lebt oder wenn da irgendwas ist, was nicht klar ist, dann machst du dich mit dem eins, ohne es vielleicht zu wissen. Und deswegen sagt Paulus zu Timotheus, lege nicht zu früh die Hände auf. Sei bedacht, sozusagen, was du da machst. Aber diese Hände auflegen war nicht in erster Linie, glaube ich hier auch nicht im Text, ein Transportmittel, um den Geist Gottes zu transportieren. Dazu braucht Gott uns nicht. Ich glaube hier, dass Paulus diesen 12 Männern, etwa 12 Männer heißt es, sagen wollte, ihr gehört zur Familie jetzt. Ihr seid Teil unserer Familie. Ich mache mich mit euch eins. Und wenn ein Apostel wie Paulus, der ja bekannt war, das tut, das hat auch Wirkung. Ja, wenn ein Mann Gottes zu mir kommt und ich durfte ja 9 Monate mich einmal die Woche mit meinem Lehrer sozusagen treffen zum Frühstück, dem William MacDonald. Und für mich war das ein ganz herausragender Mann, in vielerlei Hinsicht, sehr hingegeben auch im Glauben, aber auch sehr demütig, also enorm demütig. Der hat mit 80 immer noch gekniet, jedes Mal, wenn er gebetet hat, mit 80. Und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben zum Frühstück, nachdem haben wir dann über die Bibel gesprochen, über unser Leben gesprochen und er hat sein Leben geteilt, ich habe mein Leben geteilt und dann sind wir auf die Knie gegangen und haben gebetet. Das war für mich etwas ganz Prägendes. So ein Mann Gottes, ja, und ich war ein Schüler, ja, und noch jung. Und hier sitzt einer oder kniet einer mit mir zusammen. Das hat mich geprägt. Diese Demut, diese Hingabe auch, die er hatte. Er hat das Buch Wahre Jüngerschaft geschrieben, einer der besten Bücher über Jüngerschaft. Und das macht etwas mit dir. Ja? Nicht, dass er jetzt seine Kraft und Weisheit und alles transportieren konnte auf mich. Nein, aber es hat mich beeindruckt. Es hat mich bewegt. Und so ähnlich kann man sich das hier auch vorstellen. Diese Jünger, Paulus kommt zu ihnen und er legt seine Hände auf sie und macht sich eins mit ihnen. Und während dieses Prozesses des Einsmachen kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, in Johannes 3 heißt, der Wind weht, wo Paulus will? Wo er will. Ja? Das dürfen wir nie vergessen. Wir haben nicht die Macht, den Heiligen Geist zu befehlen oder sogar zu transportieren, auf irgendeine Art und Weise, egal wie. Weil er ist souverän. Er ist Gott, übrigens. Der Heilige Geist ist Gott. Und wir haben nicht das Recht, Gott zu sagen, was er zu tun hat, oder? Oder? Definitiv nicht. Versteht ihr, was ich meine? Wir denken manchmal, der Geist Gottes ist wie so eine Energiequelle. Das Zeugen Jehovas glauben das. Ja? Energiequelle. Und wir können das steuern, wo, was, wann passiert. Aber er ist Gott und er ist souverän. Er tut das, was er will. Zu welchem Zeitpunkt und wo immer es das auch sein mag. Und die Hände auflegen hat jetzt, glaube ich, nicht damit zu tun gehabt, dass er sozusagen das Transportmittel war, wie der Geist Gottes wirkt, sondern er arbeitet souverän allein für sich. Aber in diesem Beispiel jetzt hier sehen wir, dass Paulus sich identifiziert mit diesen Geschwistern und in dem Prozess sozusagen, entscheidet der Geist Gottes, auf sie zu kommen, in sie zu kommen und sie fangen an, in anderen Sprachen zu reden. Auch hier, das sind gesprochene Sprachen. Das ist nicht, was wir weitläufig in charismatischen Kreisen heute hören. Sondern das waren Sprachen, die existierten, die gesprochen wurden und sie weissagten. Ja, die richtige Kraft ist wichtig. Der Heilige Geist kommt auf sie. Der Beweis sozusagen, dass er in sie gekommen ist, war, dass die plötzlich in Sprachen sprachen, die sie vorher nicht gelernt hatten und weissagten. Aber das Entscheidende hier ist, dass sie jetzt mit einer Kraft unterwegs waren, die unerschöpflich ist, die nicht auf unsere menschliche Kraft mehr baut. Und Paulus drückt das in Galater 2, 19 und 20, und jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Wir haben es gleich geschafft. Galater 2, es ist einer der schönsten Verse in der Bibel. Da heißt es, nun bin ich, Vers 19, Kapitel 2, Galater, bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist übrigens der einzige Vers in der Bibel, wo wir finden, dass ganz persönlich Paulus in dem Fall davon spricht, dass Gott, also dass er, dass, wie es hier heißt, dass ich lebe im Sohn, der mich geliebt hat. Die meisten, also das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo es ganz persönlich sozusagen wird. Der mich geliebt hat und für mich gestorben ist. Sonst lesen wir immer, denn also hat Gott die Welt geliebt. Die hat er auch lieb. Aber hier ist der einzige Vers in der Bibel, wo es heißt, er hat mich geliebt. Und er sagt hier, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich für Christus. Denn seine Kraft wohnt in mir und sie ist die, die mich antreibt und mich gebraucht. Was nehmen wir heute Morgen mit? Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, bin ich auf dem Weg mit Jesus? Habe ich den richtigen Start schon erlebt in meinem Leben? Ganz wichtige Frage. Die zweite ist, dass es nicht nur darauf ankommt, wie wir starten, sondern auch wie wir enden. Das heißt, Gott möchte uns mit hineinnehmen in seine Schule, in seine Jüngerschaftsschule. Und er benutzt dazu andere Geschwister, die Gemeinde und so weiter, Umstände, um uns zu formen, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Das ist sein großes Ziel. Ist es auch dein Ziel, dass du Jesus besser kennenlernst, dass du mehr Gestalt, dass er mehr Gestalt in unserem Leben bekommt und gewinnt. Jesus sichtbar wird durch uns. Und dann das dritte ist, aus welcher Kraft bist du unterwegs? Versuchst du noch selber dein Leben in die Reihe zu kriegen? Dann viel Spaß dabei. Aber Gott möchte durch seinen Geist unser Leben neu gestalten. Er hat viel mehr Möglichkeiten als du. Was wir lernen dürfen, ist immer wieder zu lernen, abhängig zu sein von ihm. Im Weinstock zu bleiben, im Johannes 15. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich die Gemeinschaft mit Gott pflege, diese ganz persönliche Beziehung mit Gott lebe und auch pflege. Das nimmt dir keiner ab, auch die Gemeinde nicht. Die Gemeinde ist kein Ersatz dafür. Sie soll das verstärken, ermutigen, vorantreiben, auch mit den unterschiedlichen Charakteren, die wir hier sind. Ja, das treibt auch uns, fordert uns heraus. Aber im Wesentlichen wird es dadurch geprägt, dass du ganz persönlich mit Jesus lebst und die Gemeinschaft mit ihm pflegst. Und wisst ihr, jeden Morgen, wenn du aufwachst, solltest du diesen Gedanken haben, Jesus ist schon da und wartet auf dich. Das ist ein schöner Gedanke. Wenn ich morgens aufwache, und ich bin ein Morgenmensch, also ich stehe mal zwischen 5:30 auf, für alle, die gerne schlafen, es tut mir leid, ja, ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben jetzt, aber ich stehe früh morgens auf und ich versuche mir das immer wieder neu zu sagen, weil ich bin auch Mensch, der, ne, ein Mensch ist. Ja, eben, ja. Ich mag auch mal länger zu bleiben im Bett oder, andere Dinge zu machen. Aber dann zu sagen, Jesus ist da und er wartet auf dich. Lass ihn nicht warten. Du kannst auch in den Tag starten und einfach so in den Tag gehen. Und Jesus bleibt da sitzen und wartet nochmal noch. Das ist kein guter Start, ganz ehrlich. Ich will nicht sagen, dass jetzt alles schief läuft. Manchmal ist es genau umgekehrt. Es läuft alles glatt. Und du denkst, oh, ich brauche ja eigentlich gar nicht Jesus. Er wartet zwar, aber es lief doch eigentlich alles gut heute. Das ist aber auch ein Trugschluss. Und der Feind weiß, wie er uns von dieser Lebensader, von dieser Quelle abhalten will und kann. Ja? Und deswegen, wenn du morgens aufwachst, diesen Gedanken zu denken, Jesus ist da und Jesus wartet auf mich. Und dann diese Gemeinschaft zu suchen und dann, ich bin mir felsenfest davon überzeugt, dass dann der Tag auch anders läuft. Der läuft nicht immer geradlinig. Ich habe euch ja schon dieses Beispiel oft gebracht, wo ich morgens mit diesem Mann Gottes gebetet habe und dann vom Auto überfahren worden bin, auf dem Weg zur Bibelschule. Ja, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Ich dachte, wenn ich mit Jesus den Tag beginne, dann läuft alles glatt. Ja, aber Gott hatte andere Ideen, andere Gedanken. Die waren etwas schmerzhaft für mich, aber ich durfte einem anderen Menschen etwas von Jesus erzählen. Die Geschichte habe ich schon erzählt. Wenn nicht, kann ich sie euch gerne nochmal privat sagen. Ja, lasst uns diesen Text nochmal vielleicht zu Hause lesen und bewegen und diesen Gedanken mitnehmen. Und ja, möchte der Herr Gnade schenken, dass wir das alle, ich immer als Erster, wirklich verinnerliche und auch, ja, dass es auch mein Herz bewegt, immer wieder neu. Lasst uns noch beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für deine Geduld mit uns Menschen. Du hast diesen Auftrag, diesen immens großen Auftrag, diesen wichtigen Auftrag uns anvertraut. Das ist uns manchmal zu groß und zu herrlich. Und wir sehen, wie oft wir versagen auch im Prozess, wie wir oft mutlos sind, mit uns selbst mehr beschäftigt sind, als Menschen von dir zu erzählen, aber auch, dass wir manchmal das Ziel aus den Augen verlieren, um uns um andere Dinge zu kümmern, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Herr, hilf uns, dass wir wieder neu entdecken, auch wie schön es ist, mit dir unterwegs zu sein. Herr, und dass die Freude an der Errettung immer unsere Motivation auch ist. Denn nur das, was aus Freude entspringt, wird auch etwas sein, was dich ehrt. Hilf uns dabei, Herr, dass wir diese Freude nie verlieren an deiner Errettung, an dir selbst und all das, was du uns gibst. Denn du hast deinen Sohn nicht verschont, hast ihn für uns alle hingegeben und du willst uns mit ihm alles schenken. Herr, danke dafür. Danke dir für deine Gnade. In Jesu Namen. Amen.